Ich möchte uns jetzt einen Psalm lesen, der schon auf die Predigt hinweist. Und es geht um den Psalm 92. Und viele lieben ja den Luther so, gerade bei Psalmen. Und das bei mir ähnlich, aber ich lese trotzdem aus der Elberfelder. Weil auch da geziemt es sich, den Herrn zu loben. So ungefähr ist er überschrieben. Und ich möchte ihn lesen, Psalm 92. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum klingenden Spiel auf der Zither. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände juble ich. Wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht, und ein Tor versteht dies nicht. Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen, dann nur, damit sie vertilgt werden für immer. Du aber bist ewig erhaben, Herr. Denn siehe deine Feinde, Herr, denn siehe deine Feinde werden umkommen. Es werden zerstreut werden alle Übeltäter. Aber du wirst mein Horn erhöhen wie das eines Büffels. Mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden. Meine Ohren werden ihre Lust hören an den Übeltätern, die gegen mich aufstehen. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm.
Der Herr ist auferstanden. Dieses Zeugnis, genau, er ist wahrhaftig auferstanden, der alte östliche Gruß. Ich denke, ihr habt ihn am letzten Sonntag hier gesagt. Und wenn wir das glauben, sind wir doch ein ganzes Schritt weiter. Dieses Zeugnis erklang also letzten Sonntag weltweit an vielen Orten. So unterschiedlich wie die Orte oder Sprachen, so unterschiedlich ist aber auch die Reaktion auf diese Botschaft, das muss uns auch klar sein. Dies war schon am ersten Ostermorgen so und wird immer so bleiben, bis der Herr Jesus seine Gemeinde zu sich holt, um dann mit ihr wiederzukommen, um sein Friedensreich aufzubauen. Die einen haben geglaubt, die anderen waren ungläubig und die dritten haben gelästert. Diese drei Reaktionen haben wir auch heute. Übrigens, die Gruppe der Lästerer und der Ungläubigen ist weitaus größer wie die, die glauben. Die Frage ist also, was fangen wir mit dieser Botschaft an? Wenn wir dieser Frage ausweichen oder nicht glauben, ist Ostern nur das zweitwichtigste Fest für den Einzelhandel. Über Menschen, die nicht glauben, möchte ich heute nicht sprechen, sondern sie gerne aus dem Machtbereich des Gottes Mammons herauslocken. Es gibt wirklich Wichtigeres wie Osterhase, bunte Eier oder ein Osterlamm zum Ostersonntag zu verzehren, ohne dass der Brauch, die Tradition, das Zeugnis vom Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, gekannt, geschweige denn geglaubt wird. Ich will euch das Lamm ja nicht madig machen, aber es macht keinen Sinn, wenn ich nicht glaube, dass der Herr Jesus von dem Tod auferstanden ist. Menschen, die nicht glauben, möchte ich zurufen, es gibt einen Sinn im Leben, es gibt Hoffnung für dich, es gibt Vergebung und Liebe, die gerade an Ostern deutlich wird für die, die glauben. Denn ohne die Auferstehung Jesu Christi sind wir alle verloren. alle miteinander. Denn dann wäre der Tod nicht besiegt und der Herr Jesus hätte nicht die Schlüssel für die Pforte der Hölle. Aber weil der Feind den Herrn Jesus nicht halten konnte im Tod, deswegen wissen wir und deswegen glauben wir, dass Auferstehung aus den Toten nicht nur möglich ist, sondern dass es geschieht. In Jesus Christus werden wir alle miteinander auferstehen, die wir an ihn glauben. Ich möchte also heute Morgen zu den heiligen, geliebten, vor Grundlegung der Welt auserwählten und berufenen Kinder des lebendigen Gottes sprechen. Mensch, was ein Titel! Jetzt müssten wir alle sagen, Halleluja! Ich mach's noch mal langsam. Sind ja nicht auf der Flucht. Ich möchte zu den Heiligen, den Geliebten, den vor Grundlegung der Welt auserwählten und berufenen Kindern des lebendigen Gottes sprechen. Das ist dein Titel. Amen. Merken wir etwas? Wie unendlich hoch hat uns der lebendige Gott geachtet. Da war die Welt noch nicht. Da hat er dich gewollt und dich gerufen. Christus ist auferstanden. Das bedeutet, dass Christus den Tod die Macht genommen hat. Das bedeutet, der Tod ist besiegt. Der Tod ist nicht das Letzte, was auf dich und mich wartet. Christus wartet hinter dem Tod auf dich und mich und jeden, der im Glauben an die Auferstehung aus den Toten in Christus gestorben ist und noch sterben wird. Und das ist der wunderbare Trost, den wir uns heute schon immer wieder zusagen dürfen und auch zusagen sollten, wenn es uns nicht gut geht. Es gibt nach diesem Leben etwas viel, viel Besseres, das auf uns wartet. Und kein Leid wird mehr sein und kein Geschrei. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Ich habe immer wieder mit der Offenbarung so meine Not, wenn ich von einem Drittel und einem Viertel der Menschheit lese, die dort umkommen wird im Gericht. Und am Ende steht, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und der Vollender, das ist Jesus Christus. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Das macht aber auch deutlich, dass Tränen geweint werden, sonst müsste sie Gott nicht abwischen. Und in der Spannung stehen wir doch. Bis wir beim Herrn sind, haben wir doch alle eine Wegstrecke in diesem Leben zu gehen. Und da stellt sich nun die Frage, was wir mit dem uns geschenkten Leben anfangen. Auch das möchte ich hier nochmal betonen, weil manchmal hört man so, oh, es ist alles so anstrengend und es ist alles so, ach, man möchte gar nicht aufstehen. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Bin ich dankbar für das Leben, das Gott mir geschenkt hat? Das kann ich aber nur sein, wenn ich wegschaue von all dem Mühsam und der Plag, die ich im täglichen Leben auch habe, sondern hinschaue auf das wunderbare Ziel, das Gott auch mit meinem, mit deinem Leben hat. Es stellt sich also die Frage, was wir mit dem uns geschenkten Leben anfangen. Und ich sage es immer wieder und ich sage es auch heute, wenn wir glauben, Gott hat uns dazu berufen, ein tolles Leben in Saus und Braus zu führen und wir können das Glück quasi von allen Seiten aufnehmen und deswegen sind wir tolle Christen, dann bist du auf der falschen Fährte. Es gibt leider Menschen, die unter diesen Voraussetzungen zum Glauben kommen und es ärgert mich, wenn vorne einer auf der Kanzel sagt und das auch noch so andeutet, als wäre das so. Das ist nicht so. Das Leben, gerade der Kinder Gottes, scheint doch so zu sein, ist manchmal viel, viel schwieriger wie das der anderen Welt. Menschen. Das liegt daran, dass wir innerlich zerrissen sind. Ich komme nochmal drauf. Also, was fangen wir mit dem uns geschenkten Leben an? Im Epheser wird Gott einmal bezeichnet als ein Gott und Vater aller, der ist über allen und durch alle und in allen, anders übersetzt, der im Himmel und auf Erden ist. Das ist auch ein bisschen kurz gefasst, die zweite Übersetzung, deswegen habe ich die aus der Elberfelder genommen. Denn wir kennen ja nicht nur den Himmel, den wir sehen, sondern es gibt viele Himmel und neben der Erde gibt es noch anderes. Jesus sagt nach seiner Auferstehung zu Maria Magdalena noch am leeren Grab: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir sollen und dürfen in unserem Glaubensleben Christus ähnlicher werden, damit die ungläubige Welt den Gott und Vater unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus erkennen kann. Und so möchte er uns in unserem Glaubensleben ganz unterschiedlich, individuell zur Vaterschaft im Glauben führen, was natürlich auch für die Schwestern gilt. Denn die Gemeinde ist ja eine Söhnegemeinde und da sind die Schwestern eingeschlossen. Vater oder auch Mutter setzt voraus, dass man Kinder hat. Das ist logisch. Wer keine Kinder hat, ist weder Vater noch Mutter. Das ist im Leiblichen so, das ist im Geistlichen aber auch so. Und die Frage stellt sich: Wie werde ich Vater und Mutter im geistlichen Sinne? Und die allererste Frage ist natürlich: Will ich das überhaupt? Wenn ich nur ein schönes Leben haben möchte, wie sagen es die Ami in ihrer Verfassung, es hat jeder Mensch das Recht, nach dem Glück zu streben. Was auch immer das ist. Oder möchte ich tatsächlich meinem Gott ähnlicher werden? Eine entscheidende Frage. Wie komme ich also zur geistlichen Reife, so dass du und ich geistliche Kinder haben? Denn das ist das Ziel für dein und mein Leben. Neben der persönlichen Heiligung und Veränderung in das Bild Christi hinein dürfen wir Menschen ins Leben mit Gott führen und sie hegen und pflegen, dass diese wachsen können. Das ist eine Aufgabe, die wir alle haben. Sicherlich mit unterschiedlichen Ansätzen und Begabungen, aber alle mit einem Ziel. Der eine kann wunderbar Menschen auf Glauben hin ansprechen und zu Jesus führen und von außen sieht es aus, es macht überhaupt keine Mühe. Habe ich einmal kennenlernen dürfen, wie die Mauer fiel. Der kam aus Mecklenburg-Vorpommern, wunderbarer Mann, egal wo der stand oder war, der hat die Leute auf Glauben angesprochen. Und die Leute sind zum Glauben gekommen. Wofür er keine Begabung hatte, war, diese Menschen im Glauben weiterzuführen. Also ein Seelsorger war er keiner. Dafür hat er andere gebraucht. Und da, wo es funktioniert in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, ist einer, der anspricht, einer, der aufnimmt, der Dritte, der hegt und pflegt und der Vierte, der vielleicht auch das ein oder andere ermahnende Wort machen muss. Nennt sich Erziehung. Kein Kind, auch kein Glaubenskind ohne Erziehung. Und da lässt sich Gottes Heft auch nicht aus der Hand nehmen. Und vieles, was wir erleben, dient der Erziehung und ist keine Strafe, auch wenn wir es manchmal als solche empfinden. Da sind geistliche Kinder und fleischliche Kinder nicht so sehr unterschiedlich manchmal. Mir ist bewusst, dass heute viele Menschen mit dem Bild des guten Vaters nichts mehr anfangen können. Hat mir mal jemand gesagt, es war eine junge Frau, du redest immer vom Vater, vom guten Vater, vom liebenden Vater, dass Gott so ist wie Vater. Aber mein Vater war schrecklich. Ich kann mit dem Bild nichts anfangen. Ein anderer hat mir gesagt, ich hatte überhaupt keinen, ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir sehen, wie wunderbar es ist, wenn wir im Leiblichen einen Vater haben, der gut ist. Wie viel wichtiger ist das aber auf geistlicher Ebene? Zum einen gibt es Menschen, die ihren Vater nie kennengelernt haben, zum anderen, weil sie einen Vater hatten, der seiner Verantwortung nicht gerecht wurde oder noch schlimmer, der seine Stellung für die eigenen Triebe und Bedürfnisse ausgenutzt hat. Dass dies heute so oft vorkommt, liegt auch daran, dass es an positiven Vorbildern mangelt und das Urbild des liebenden Vaters abgelehnt wird, oder gar bekriegt wird. Das Urbild des liebenden Vaters ist der himmlische Vater, das ist der Gott der Liebe, der für seine Kinder das Beste kennt, das Beste will und das Beste tut. Das heißt, wenn wir mit einem irdischen Vaterbild nicht zurechtkommen, dann lasst uns doch den himmlischen Vater anschauen und dann wird deutlich, was damit gemeint ist. Unser Gott ist ein Gott aller Liebe. Der Gott aller Liebe. Und es ist der Vater, das ist der wahre Vater. Und er ist das Bild aller Vaterschaft. Und in das sollen wir hineinwachsen. Also kommen wir mit dem Irdischen nicht zurecht, lasst uns den Himmlischen anschauen und wir werden verstehen, was das Vaterbild beinhaltet. Hier wäre noch vieles zu sagen, aber vielleicht ein andermal mehr, sonst muss ich doch viel, viel schneller reden, wie ich vorhab. Von der Reife einer geistlichen Vaterschaft bezeugt der gelesene Psalm 92. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Psalm 92, 13. Der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. So könnte man an diesen paar Versen schnell an junge Bäume denken und sagen, aber ich bin doch schon alt und ich kann nicht mehr. Das Kreuz tut weh und jeden Morgen ohne Schmerzen. Den weiß ich schon nicht mehr, wann das war. Arbeitskollege hat mir mal gesagt, wenn du 50 bist und stehst morgens auf und hast kein Wehwehchen, dann bist du tot. Ein bisschen zynisch ist er, aber es ist was dran. Und schnell sind wir dabei, und übrigens gar nicht mehr ganz so alte Menschen auch, dieser Gedanke, ich kann nicht mehr. Mission ist doch etwas für Junge. Auch für Junge, aber nicht nur. Hier im Psalm 92 ist aber eher an einen alten Baum gedacht, an alte Bäume gedacht, etwa an jene alten Bäume, Ölbäume bei Jerusalem, die schon viele hundert Jahre alt sind und die dennoch grüne Blätter treiben und Früchte bringen. Wer dort war, hat sie wohl gesehen. In unserem Psalm ist wohl an eine Dattelpalme gedacht. Die Datteln sind zwar süß, doch sie gedeihen auch im dreckigen, abgestandenen Wasser. Und auch wir haben in unserem Leben manche Dinge zu erleiden, die uns keineswegs bekömmlich erscheinen. Und so ist das unser ganzes Leben, unser ganzes Glaubensleben lang. Als ich jung war im Glauben, wollte ich für meinen Gott die ganze Welt erobern. Weiß nicht, wem es auch so ging, ich war so drauf. Auf die Dauer hilft nur Power. Einer meiner Lieblingssprüche. Blöde Sprüche, aber man war ja mal jung. Jetzt weiß ich, dass seit dem Zeitpunkt meiner Errettung die Welt und der Fürst dieser Welt versucht, meinen Glauben klein und meine Zweifel und Sünde groß zu halten. Das bedeutet einen Kampf in mir, der über jede Vorstellung geht, die ich hatte. Kurz gesagt, das Leben will mich, will uns fressen. Und das betrifft jeden von uns, der ernstlich dem Herrn Jesus nachfolgt. Und da spielt das Alter überhaupt keine Rolle. Je intensiver ich dem Herrn Jesus nachfolgen will, und je mehr ich bereit bin, mich ihm völlig hinzugeben, desto stärker wird dieser Kampf. Das ist eine Gleichung. Und manchmal habe ich den Eindruck, es potenziert sich. Und wenn der Geist Gottes nicht in uns wäre und uns jeden Tag neu stärken würde, wir hätten diesen Kampf schon alle verloren. Alle miteinander. So weit auf die Dauer hilft nur Power. Wenn es Gottes Power ist, also Kraft, dann ja, aber die eigene, die hilft nicht viel. Da kannst du noch so ein Sturschädel sein wie der Schneider. So stellt sich also die Frage, wer und wie oder ja, kann man so geistlich fit und voller Freude und Frieden bis ins Alter werden? Und bleibt, dass Gott in uns und durch uns Frucht bringen kann. Der Satz ist ein bisschen verhunzt, ich mach's nochmal. Wie kann man geistlich fit bleiben bis ins hohe Alter hinein, damit Gott durch uns wirken kann? Die Erklärung zu dieser Frage liegt in dem einen Satz: Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Das ist ein Schlüsselsatz, der gilt für unser Glaubensleben. Wo ist mein Lebensmittelpunkt? Wer ist mir das Wichtigste? Worauf gründen sich meine Erwartungen und Hoffnungen in diesem Leben? Welche Erwartungen habe ich an die Lebensspanne, die mir geschenkt ist? Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich 20 Jahre, 30 Jahre, 50 oder 90 Jahre zur Verfügung habe. Diese grundlegenden Fragen des Lebens benötigen eine Antwort, gerade doch bei uns Gläubigen. Sonst dümpeln wir so im Trauma dahin, so halb Welt, halb Geist. Die Woche über sind wir voll in der Welt, voll im Getriebe. Und sonntags morgens versuchen wir innerlich zur Ruhe zu kommen und rein zu werden und uns auf Gott auszurichten. Was meine ich? Als ich zum Glauben kommen durfte, waren viele junge Menschen mit mir am Start. Es ist was Wunderbares, dabei zu sein, wie Gott eine ganze Jugendarbeit aufbaut aus 7 jungen Menschen. Wie Lena und ich damals dann diese Gruppe verlassen haben, waren wir weit über 80. Da waren mehrere hundert durch diese Gruppe durchgelaufen. Zum Glauben gekommen, etliche Pastoren daraus entstanden. Das war eine Zeit, die war begeistert. War die eine Seite. Die andere Seite, wir haben drin Jugendstunde gefeiert und draußen haben sie gekifft, also Drogen genommen. Und die Gemeindekinder waren die, die die Drogen genommen haben. Die von der Welt, die kannten das schon, die wollten das nicht. Auch zwei Seiten einer Medaille. Aber wunderbar zu erleben, wie Gott handelt, das war schön. Bekümmert denke ich an einen Freund, den ich nach einigen Jahren anrief, der damals mit mir so zum Glauben kam und fragte, ob er mit anderen Gläubigen und mir evangelisieren wolle. Seine Antwort war so traurig. Er berichtete, dass sein Leben nicht dem Willen Gottes entspräch und er das auch nicht ändern könne oder wolle. Das hat er vollkommen klar auf dem Schirm gehabt. So wie er lebe, wäre er nicht tauglich, anderen Menschen etwas von Gott zu sagen, geschweige denn, sie zu Gott zu führen. Und da er mich kennen würde, wüsste er, dass das mein Anliegen wäre. Und damit wäre er der Falsche. Seine Frau hatte ihn betrogen und dann verlassen. Sein Trost fand er bei einer anderen Ungläubigen, ziemlich schnell hintendran. Das Leben hatte ihn schachmatt gesetzt. Und er selbst empfand, dass er untüchtig ist. Vater. Im Glauben zu werden, geistliche Kinder zu haben. Fertig. Und wenn ich meine 80 Jugendlichen, an die ich denke, durchdenke, sind es sehr, sehr viele dabei gewesen, die das Leben gefressen hat. So schön es war, so begeisternd es war, eins habe ich dabei gelernt. Am Start sind viele. Was zählt ist, wer auf dem Sterbebett noch beim Herrn ist. Der Unterschied ist, wo ist mein Leben gegründet? Was ist mein Lebensmittelpunkt? Wo bin ich eingepflanzt? In der Jugend, in der Gemeinde, in der Gruppe oder im Herrn? Manchmal ist man so auf Menschen auch geeicht. Ach, was habe ich tolle Menschen kennengelernt, voller Begeisterung. Aber ihr Leben ist halt auch voller Höhen und Tiefen und voller Niederlagen. Manche sind damit zurechtgekommen, indem sie es bekannt haben, andere sind lieber weggelaufen. Dieser Bruder, und ich nenne ihn bewusst Bruder, weil Gott ihn nicht loslassen wird, der war schachmatt. Mein Gebet ist, dass er für sich ganz persönlich erkennt, dass ihn nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen kann und ihm als Kind Gottes den Weg zurück nach Hause offen steht. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Und wenn wir uns noch so auf die Birne irgendwo einrennen, wir dürfen nach Hause kommen. Weil wir ein Zuhause haben, und das ist der Unterschied zu den Weltmenschen, die fangen immer mehr und immer schneller an zu rennen, weil sie was verpassen. Wir dürfen umdrehen und wir dürfen nach Hause gehen. Weil der liebende Vater, wir haben einen liebenden Vater, an der Tür steht und auf uns wartet. Und er holt nicht die Gerte aus und prügelt uns erstmal einen Rückenwund. Was hast denn da für einen Mist gemacht? Sondern er nimmt uns in den Arm und sagt, ich weiß. Ein so wunderschönes Bild ist das vom Gleichnis der beiden verlorenen Söhne, wo die Jüngere nach Hause kommt, der Vater steht und schaut die Straße entlang und wartet auf ihn. Er ist ihm nicht nachgereist, sondern er ist geblieben zu Hause und hat auf ihn gewartet. Und wisst ihr, was er tut? Als der dann ankommt und erkennt, ich habe so viel Mist gemacht, ich bin gar nicht wert, dein Sohn zu sein, aber bei deinen Knechten gibt es auch was zu essen, er nimmt ihn in den Arm. Kein Wort des Vorwurfs. Der hat die Hälfte des Vermögens verprasst. Kein Wort des Vorwurfs. Das ist Gott. Wir dürfen also nach Hause gehen und das ist der Unterschied der Kinder Gottes. Und ich möchte es jedem sagen, der sich verrannt hat, der nur noch blutende Wunde hat. Du darfst heimkommen. Da steht keiner mit der Rute. Die Wunden, die hast du. Die wirst du auch aushalten. Aber der liebende Gott wird dich verbinden. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass unsere wahre Familie nicht aus dem Fleisch, sondern aus dem Geist besteht. Und so ist die Familie Gottes Trost, Schutz und Übungsfeld zugleich. Vor allem aber ist sie unser Zuhause. Lesen wir also weiter von den alten Bäumen. Da steht in Psalm 92, 16, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das soll die Verkündigung der Alten im Hause Gottes sein, die aufgrund der Erfahrung eines langen Lebens, auch nach vielen Kämpfen, Verwundungen, Niederlagen, manchen Tragödien, Anfechtungen und Leiden, dennoch das Zeugnis der Wesentreue Gottes an die junge Generation weitergibt. Seht ihr, was waren alte Brüder mir so wichtig, war so im Olli sein Alter, wenn die auch mal von ihren Niederlagen erzählt haben. Boah, wie, der da vorne, der predigt, der hat auch versagt. Und wenn der dann erzählt hat, wie Gott mit ihm barmherzig war, wie wunderschön. Mir als junger Kerl, mir war das Trost. Punkt 1, ich bin nicht allein der Versager. Punkt 2, der hat das alles erlebt, der ist doch noch beim Herrn und der Herr liebt ihn und das kann er bezeugen. Und so waren wir auf der einen Seite auf einer Ebene, alt und jung zusammen, auf der anderen Seite konnte er davon berichten, dass Gott gut ist. Und es macht schon einen Unterschied, ob das ein 20-Jähriger verkündigt oder ein 80-Jähriger, oder? Vor allen Dingen, wenn du weißt, wie dem 80-Jährigen sein Leben war. Darin sollen sie nun doch grün und Frucht bringen, die ältere Generation. Und das dürfen wir auch als Jüngere, als Verheißung sehen. Wenn wir nichts erleben, können wir nichts erzählen. Aber wenn wir erleben und erkennen, der Herr hat ihnen durchgeholfen, dann können wir es bezeugen, uns gegenseitig und dann auch weitergeben an die, die jünger im Glauben stehen. Es geht ja nicht ums Lebensalter. Eins der wunderbaren Zeugnisse von der Größe Gottes hatte ich am Sterbebett eines alten Bruders geschenkt bekommen. Der Herr hat es gut gemacht, sagte er kurz bevor er starb und zum Herrn ging. Und das war der einzige Satz, den er gesagt hat. Sei nicht traurig, Martin, der Herr hat es gut gemacht. 2 Weltkriege, ein Indochina-Krieg hat er gehabt, dem sein halbes Leben war nur Krieg, Leid und Gefangenschaft. Der Herr hat es gut gemacht. Was für ein Zeugnis. Liebe Geschwister, ich sehe ihn jetzt, wenn ich von rede, noch in seinem Bett liegen. Die Decke war weg, zusammengekrümmt in so einer Fötushaltung. Mit Sicherheit viel Schmerzen gehabt. Ich stehe da voller Traurigkeit. Und der guckt mich auf einmal an und sagt, Martin, sei nicht traurig, der hat es gut gemacht. Und das meint genau diese Stelle. Das ist bestimmt 30 Jahre her. Ich weiß es, als wäre es gestern gewesen. Merkt ihr, was Frucht ist? Merkt ihr das, was wirklich bleibt? Worin der Baum immer wieder grünen kann? Doch nicht von den Heldentaten, die wir gemacht haben. Ich habe vor 6000 Leuten dem Herrn ein Zeugnis gesagt. Was könnt ihr damit anfangen? Ihr könnt höchstens sagen, Mann, was ist das für ein Held? Aber es hat doch keine Frucht. Der alte Mann, der da liegt und sagt, nicht traurig sein, Martin. Der Herr hat es gut gemacht. Der hat etwas von der Größe und der Treue unseres Gottes weitergegeben. Und das sind Väter und Mütter. Wir meinen immer, die müssten würdevoll da mit dem weißen Bart durch die Gegend laufen oder vor allen Dingen was Besonderes ausstrahlen. Nein, nein, es geht hier um das Zeugnis. Der äußere Mensch verfällt, der innere wird aufgebaut. Es gibt nicht nur Verwundung unseres Leibes und Verwundung unserer Seelen, an denen wir oftmals viel länger leiden und die viel schwerer ausheilen, sondern auch tiefgreifende Verwundungen des Geistes und damit des geistlichen Lebens. Gerade auch dann von Menschen, denen wir vertraut haben. Doch die will unser Gott und Vater verbinden und heilen. Und wenn wir einmal ein Zeugnis gehört haben, dass der Herr das geheilt hat von einem Älteren, und ich möchte von einem 130-Jährigen jetzt sprechen, wo der Herr heilt, dann gibt es Hoffnung, dann gibt es Trost, dann gibt es Erwartung. Unser 130-Jähriger ist der Jakob. Die im Bibelkreis waren, kennen das. Jakob wird also berichtet, als seine Söhne in Ägypten waren und Josef hat sich zu erkennen gegeben. Sie berichten ihm also in 1. Mose 45, 26, Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und da steht ein interessanter Satz, von dem Jakob, doch sein Herz blieb kalt, man könnte auch übersetzen, da erstarrte sein Herz, denn er glaubte ihnen nicht. Es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte das Herz des 130-jährigen alten Mannes zu schlagen aufgehört. Der nun schon mehr als 22 Jahre unter dem vermeintlichen Tod Josefs gelitten hat, der voller Traurigkeit war über das Leben seiner Söhne. Wie oft haben sie ihn belogen? Wie oft haben sie ihn hintergangen? Und jetzt kommen sie und behaupten die größte Lüge: Du hast umsonst getrauert. Josef lebt. Erst sagen sie, er ist tot und dann sagen sie, Josef lebt. Da erstarrte sein Herz. Nach einer Zeit, die die Söhne auf ihn eingeredet haben, wir wissen nicht wie lange, lesen wir, da lebte der Geist ihres Vaters auf. Und so will auch uns der Geist Gottes immer wieder neu beleben. Und wenn es nach 22 Jahren ist, seht ihr, wenn wir im Vorhof des Herrn sind, wenn wir im Hause des Herrn sind, wenn wir in der Versammlung der Heiligen sind, wenn wir auf Gottes Wort achten, uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann hat der Geist Gottes in uns die Möglichkeit, das zu heilen. Wenn wir einen Haken dran gemacht haben und sagen, ich bin so enttäuscht, nie wieder passiert mir das, ich vertraue nie wieder, dann hat der Geist Gottes keine Möglichkeit, im ersten Ansatz, uns zu heilen. Deswegen ist es so wichtig, wo ist mein Lebensmittelpunkt? Wenn ich auf der Flucht bin, höre ich nicht zu. Und wenn ich schreie, sind die Augen auch dicht. Versucht mal zuzuhören, wenn du selbst schreist. Das geht gar nicht. Da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Der Geist Gottes will uns immer wieder neu beleben. So ist seine Antwort an die Söhne, die heftig auf ihn einreden, ein starkes Genug. Ich kann mir den so richtig vorstellen. Der hat da gesessen, so und wie erstarrt, und dann steht er auf, nimmt seinen Stab und sagt, genug. Genug, es ist eine Genugtuung Gottes, dass Jakob das viel an Gottes Güte erkennt. Es ist eine Genugtuung, dass wir die Güte und die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes erkennen können und uns ein Geschenk. Und das will Gott heute Morgen auch. Dass du in all deiner Situation, in all deiner Not und in all deinen Anfechtungen die Güte und die Gnade Gottes erkennst, sodass du sagen kannst, genug getrauert. Ah, jetzt ist kein Mikrofon hier, jetzt kann ich da drauf kloppen. Genug getrauert. Genug hängen gelassen. Genug die Nase in den Dreck gesteckt. Der Herr ist mit mir. Jakob erlebt eine Wiederauflebung des Geistes. Ich lese dazu Jesaja 57, die zwei Verse 15, 16. Denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind. Um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn nicht ewig rechne ich und nicht für immer zürne ich, denn ihr Lebenshauch würde vor mir verschmachten um die Menschenseele, die ich ja gemacht habe. Ich bin bei dem, der zerschlagen und gebeugten Geistes ist. Und wenn du dich genauso zerschlagen gerade fühlst und auch bist, dann sage ich dir im Namen Gottes, er ist bei dir. Gerade jetzt. Und in besonderer Weise jetzt, weil es hier steht. Und das dürfen wir uns sagen und gegenseitig immer wieder zurufen, wenn wir in Grenzsituationen der Müdigkeit und der Verzweiflung stehen, wenn wir resignieren, wenn wir Verwundungen der Seele und des Geistes haben, dass wir dann stehen vor diesem lebendigen Gott und sagen, du kannst auch meinen Geist erneuern. Dass die ursprüngliche Freude über unser Heil und die Gnadengabe des Dienstes, wo auch immer du mich hingestellt hast, wieder auflebt und wirksam werden kann. Dem Jakob widerfuhr dies mit 130 Jahren. Kann es auch uns ungeachtet unseres Lebensalters geschehen? Ich sage ja, spielt keine Rolle, wie alt du bist. Ein Zeugnis, der Herr hat es gut gemacht und der Herr macht es gut und der Herr ist wunderbar. Das kann ein Alter wie ein Junge. Der Alte nur ein bisschen glaubwürdiger noch wie der Junge, der hat ja noch mehr erlebt. Also meine Geschwister, Alter schützt vor Zeugnis und Mission nicht. Und euch Jungen sage ich, auch ihr seid nicht zu jung. Niemand verachte eure Jugend. Paulus schreibt das über den Timotheus. Der dürft ganz jung schon Prediger sein, weil Gott ihn dazu gemacht hat. Ich möchte noch ein zweites Wiederauferleben des Geistes sagen. Ich glaube, heute wird es ein bisschen länger, aber ich habe damit gerechnet, es ist Mahlfeier, ich wollte es kurz halten. Wiederauflebung des Geistes möchte ich noch sagen. Ihr kennt all den Samson. Mich hat er früher begeistert, weil der so stark war. Und es gibt da eine Geschichte, da hat er so einen ausgebleichten Kinnbacken von einem Esel genommen und hat die Götzendiener und Gotteslister und Feinde Israels an einem Tag hat er 1000 Leute erschlagen. Ganz eindeutig war der Geist Gottes über ihm, sonst hätte er das nicht gepackt. Und er hat Gericht Gottes an diesen Philistern durchgeführt. Und wie das nun mal ist, wenn man große geistliche Erfahrungen macht, erst ist es hoch und als nächstes kommt das unten und dann kommt die Angst. Und mir hat es so viel Spaß gemacht, das auch bei so einem Mann wie Samson zu sehen. Ich lese es. Und Samson sprach mit dem Eselskindbacken schlug ich einen Haufen, zwei Haufen, mit dem Eselskindbacken erschlug ich 1000 Mann. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, warf er den Kindbacken aus seiner Hand und man nennt jenen Ort Ramat-Lehi. Und er hatte großen Durst, da rief er zum Herrn und sagte, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben, nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, so dass Wasser aus ihr hervorkam und er trank und sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, die bei Lehi bis auf diesen Tag ist. Ihm geschah etwas, was auch wir immer wieder erleben dürfen, wenn wir im Kampf des Glaubens stehen. Wenn wir müde geworden sind, vielleicht auch nach einem Glaubenssieg. Und dann dürfen wir aus dieser Quelle des Rufenden, der Durst hat, nach dem lebendigen Wasser trinken. Bis zum heutigen Tag. Diese Quelle versiegt nie, weil die Quelle des ewigen Lebens ist Jesus Christus, bis er kommt. Wenn wir ganz kaputt, ganz müde, ganz zerschlagen sind, dürfen wir rufen und er wird den Fels spalten und er wird uns lebendiges Wasser trinken geben. Das ist seine Zusage, das ist seine Verheißung. Voraussetzung? Wo ist mein Lebensmittelpunkt? Wo suche ich Hoffnung? Wo suche ich Trost? Wo lebe ich wirklich? Ist der Herr meine Mitte? Drehe ich mich um den Herrn? Und so dürfen wir uns das Wort aus 2. Korinther 4 immer wieder zurufen. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Das hat ewig bleibende Qualität und Realität, bis Christus erneut kommt, um seine Gemeinde heimzuholen. Darum lasst uns im Hause des Herrn bleiben und wachsen ihm zu Ehre und Ruhm, damit wir vor unserem Gott als Väter und Mütter erfunden werden, die geistliche Kinder haben. Weil Menschen dem Zeugnis des lebendigen Gottes geglaubt haben und er uns dazu benutzt hat. Der Weg dorthin zum Vater und Mutter werden ist auf der einen Seite ganz einfach und auf der anderen Seite ganz schwer. Bleib in jeder Lebenslage ganz eng an unserem Herrn und Heiland und du wirst es erleben, dass er dich gebrauchen kann. Psalm 1, 1 bis 3. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Die Gottlosen, die sagen, du musst dein Leben genießen, du brauchst das und jenes und solches, um glücklich zu sein. Dem Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, in dessen Laub nicht quellt. Alles, was er tut, gelingt ihm. So dürfen wir sein, wenn unser Lebensmittelpunkt, egal in welcher Lebenslage, Jesus Christus ist. Bleibt, bis er kommt.